Wichtiges. Und ich behaupte, es ist für jeden Menschen wichtig. Ich bin schon oft Menschen begegnet, die so cool waren, so individuell, so hart, so, boah. Wenn man die Menschen dann näher kennengelernt hat, hat man gemerkt, die brauchen es genauso. Die wollen auch dazugehören. Egal wo, die wollen akzeptiert werden, angenommen werden. Sie haben die Sehnsucht, ich möchte einen Wert haben. Ich möchte, dass mir ein Wert zugesprochen wird von meinem Gegenüber, vielleicht von Gott. Ein Wert, der mich auf eine Stufe stellt, wo ich sagen kann, ich bin wer. Und ich bin wer, der einen Wert hat. Auch eine Gemeinde ist so ein Ort, wo man das erfahren muss, sage ich jetzt mal. Wo man das erfahren sollte. Ich bin wertvoll. Ich weiß schon, ich bin lang genug in Gemeinden gewesen und habe schon festgestellt, manchmal, da hat man schon Menschen, mit denen man sich schwer tut. Die einem vielleicht nicht so liegen, wo vielleicht in U. Darum sagt der Paulus ja auch, ertragt einander. Er sagt nicht, so mehr oder weniger ist alles easy, sondern ertragt einander. Manchmal ist es nämlich auch so. Und da gehört eine Willensentscheidung dazu, dass ich das auch tue. Gerade vielleicht mit den Menschen, mit denen ich mich schwer tue. Dass ich auch sie annehme. Dass ich ihnen den Wert zugestehe, den Gott ihnen zugesteht. Weil Gott hat jeden Menschen erschaffen als sein Ebenbild. Ich glaube, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gestern Abend war ich mit unseren Jungs Sommernachtsfest und da war am Milchmarkt, stand da einer, ein Obdachloser, was weiß ich, der hatte ein Fahrrad, da war so viel Zeug drauf, sein ganzes Leben im Prinzip. Und er war dann mit so einem komischen, dreckigen Tuch als Rock da angezogen, hat ein bisschen um Geld geworben. Ja. Dann habe ich sich gedacht, da haben wir gleich ein Bild und denkt gleich, was ist das für einer? Ja. Er hat nachher Hose angezogen, ist weitergefahren. Aber da dachte ich auch, Mann, von Gott geliebt. Ein Mensch, den Gott liebt, den Gott geschaffen hat. Den er als sein Ebenbild geschaffen hat. Wie schwer fällt uns das manchmal, das anderen zuzugestehen. Es gibt viele Menschen, die gehen, um anerkannt zu werden in irgendwelche Vereine, um vielleicht im Fußball oder sonst irgendwas zu glänzen, dass sie dort sagen können, guck mal, was ich kann, welche Fähigkeiten ich habe oder im Turnverein oder was weiß ich. Und da, glaube ich auch, sind so Orte, wo das gelingen kann, aber nicht muss. Im heutigen Text, im heutigen Bibeltext, Predigtext, geht es auch um das Angenommensein. Der Dietmar hatte schon erwähnt, wir gehen heute ins Alte Testament, und zwar ins 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Aber er bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Ja, wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Heute geht es also um das auserwählte Volk, das Volk Gottes, das später dann den Namen Israel bekommen hat. Erwählung, das hört sich irgendwie an wie Abgrenzung. Der ist der Welt, der ist in der Welt. Um das geht es hier überhaupt nicht. Um das geht es bei der Erwählung nie. Gott sucht sich sein Volk raus und sagt, du bist mein Volk. Das heißt nicht, dass die anderen verspielt haben. Das müssen wir uns auch immer für uns selber im Kopf behalten. Wenn Gott uns erwählt, heißt es nicht, dass er einen anderen fallen lässt und dass er mit dem anderen nichts zu tun haben will. Das denken wir ja manchmal so irgendwie. Man muss klar sagen, das, was hier gesagt ist, ist zunächst mal zu Israel gesagt. Man muss in der Bibel immer differenzieren, wer ist der Adressat. Und dann muss man das auch definieren. So, hier ist klar zu Israel gesprochen. Hier ist das Volk Gottes der Adressat, an den diese Worte gerichtet sind. Aber wir können sehr wohl ganz viel daraus lernen und haben nachher, ich bringe es nachher noch rein, klare Verknüpfungen, Verbindungen zum Neuen Testament, zu dem, was wir verkündigt bekommen haben durch Jesus, durch die Apostel. Es geht also nicht darum, und das hat Israel manchmal auch falsch verstanden, finde ich, im Laufe der Geschichte, wir gehören dazu, ihr aber nicht. Diese Abgrenzung, die sollten wir für uns auch nie treffen. In welcher Situation befinden wir uns hier? Gott hatte mit Abraham, Isaak und Jakob aus freien Stücken ein Bündnis geschlossen. Eigentlich krass. Wenn man so die Geschichte anguckt und guckt, wie das Ganze gelaufen ist, das war eine chaotische Familie von hinten, von vorne bis hinten. Da würden wir wahrscheinlich sagen, naja, oder sagen viele Menschen, ich bin ja ganz gut vor Gott. Ich habe noch niemand umgebracht, ich habe noch niemand bestohlen und so weiter. Das haben die alles gemacht. Alles so nacheinander, wenn man das anguckt. Der Abraham schon mal, der zwar Gott gehorcht hat, ausgezogen ist aus seinem Vaterland, dann aber mal seine Frau und seine Schwester ausgegeben hat und so weiter und so fort. Und gemeint hat, er müsste Gott vorgreifen, wenn also mit der Hagar dann den Ismael gezeugt hat. Das waren all so Geschichten, wo man sagt, hä, geht's eigentlich noch? Und doch, mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Ich glaube, das ist schon was wir lernen dürfen. Und was wir uns auch immer wieder klar machen dürfen. Gott hat keine Helden, solche, die unertaschbar sind, die wunderbar sind. Mal auf den Dietmar zurückkommen, deine Frau hat dich nicht gewählt, weil du makellos bist, sondern weil sie dich geliebt hat. Ja? Weil wenn das so wäre, wären alle ledig, beziehungsweise schon gar nicht da, weil es die Eltern gar nicht geben würde. Ja? Also das muss man klar sagen. Ja, und dann ging es eben weiter, diese Irrungen, Verwirrungen. Isaak, der eigentlich irgendwo seinen Esau über alles geliebt hat und der Jakob, der ihn betrogen hat von hinten bis vorne. Ja, und der dann weitergegangen ist, mit seinem Onkel dann auch ein Riesentheater gemacht hat und da nur noch Betrug und Verleumdung und was weiß ich im Spiel war. Dann die verschiedenen Frauen und so weiter. Also diese Geschichte hat es in sich. Lest ihr euch nochmal durch, lasst ihr euch mal auf der Zunge zergehen. Diese drei Männer hat Gott als Stammväter des Volkes Israel erwählt und hat gesagt, so mit euch, von Abraham angefangen, will ich ein großes Volk machen und zwar weltweit. Nicht nur Israel, sondern wie die Sterne im Himmel sollen deinem Nachkommen sein. Wie der Sand am Meer. Unglaublich. Also es ging durch Irrungen und Wirrungen, durch Intrigen und Verrat. Aber was wichtig war, Gottes Verheißungen konnten dadurch nicht aufgehoben werden. Gott wäre zu seinem Ziel gekommen. Gott sieht ja immer schon alles so vor sich wie so eine ewige Gegenwart. Aber Gott hätte es manchmal gern anders gehabt. Ja, er hat den Menschen nicht befohlen, dass sie lügen und betrügen und ihm vorgreifen. Aber hat es alles konnte ihn nicht aus dem Konzept bringen. Ist wichtig, auch für unser Leben. Unser Leben kann Gott nicht aus dem Konzept bringen. Auch wenn wir mal auf der falschen Spur sind. Auch wenn wir mal Dinge machen, die einfach vollkommen daneben sind. Das bringt Gott nicht aus der Spur. Brauchen wir keine Angst haben. Die Israeliten waren in Ägypten. Zuerst ging es ihnen super gut, wegen Josef, der ja da der zweite Mann im Staat war, als auch der Pharao gestorben war. Der Josef nicht mehr kannte oder nicht mehr kennen wollte, ging es bergab. Sie wurden versklavt. Sie waren richtig unten, ganz unten. Wir waren neulich auf einer Freizeit in Schweden und da hat uns der Bibelschuldirektor vom Schloss Klaus Bibelarbeiten gehalten über den Exodus. Höchst spannend, ja? Also über den Auszug aus Ägypten, das war richtig cool. Und da haben wir das mal so richtig zu spüren bekommen, wie es dem Volk damals ging. Dreckig. Sie mussten immer mehr arbeiten, wurden trotzdem immer größer. Gott hat das Volk gesegnet, sie durften wachsen, obwohl sie so unter der Kandare des Pharao waren. Und Gott hat einen Plan. Er hat ihr Schreien gehört. Gott hat gehört, was mit ihnen los ist, wie es ihnen geht. Und er hat sich den Mose rausgesucht, der ja auch ein Mörder war. Ja, der Mose, der hat einen Ägypter um die Ecke gebracht. Ja. Der war 40 Jahre dann irgendwo nur noch bei den Schafen und hat irgendwo die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Da war auch nicht viel drin von wegen Karriere und so. Der war 80 Jahre alt. Da sind die meisten von uns entweder schon tot oder in Rente. Da kam Gott und sagt, so, mit dir will ich jetzt da das Volk rausführen. Du bist jetzt verantwortlich. Sagt, ich kann nicht und so weiter und so fort. Aber Gott hat es gemacht. Gott hat den Mose und dann seinen Bruder Aaron dazu eingesetzt, dass sie mit dem Pharao verhandeln und mit dem Pharao sprechen, mit dem Pharao Dinge klar machen. Kamen die 10 Plagen. Auf jeden Fall hat Gott sein Volk aus Ägypten geführt. Sie durften aus der Gefangenschaft raus, sie waren nicht mehr versklavt. Und das war jetzt so ein Bild, das auch mir ganz eindrücklich war. Der Elmar Otto hat gesagt, hier, die Versklavung hat aufgehört. Seid zwar nicht jetzt alles perfekt, sondern aber unter die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Die ist weg. Das hat Gott weggenommen. Die Versklavung ist weg. Die sind durchs Rote Meer gezogen. Das ist wie eine Taufe sozusagen. So hat er es erklärt. Ja? Das heißt, mit Christus gestorben für uns und auferstanden. Das heißt, hier, eure Schuld ist weg. Ihr dürft frei leben. Und dann, weil sie Gott nicht gehorcht haben, wieder nicht vertraut haben, mussten sie 40 Jahre als Nomaden durch die Wüste ziehen. Mit ein paar hunderttausend Leuten, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und mit den ganzen Tieren, das war ja Wahnsinn. Ein wahnsinniger Zug. Und auch die ganze Geschichte mit Versorgung und so weiter. Und Gott hat sie versorgt. Gott macht Sachen, die wir nicht kapieren. Gott macht Sachen, die nur Gott machen kann. Ja? Damals und auch heute noch, weil er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und in diesem Teil jetzt des 5. Buches Mose stellt Mose dem Volk nochmal Gottes Gebote, seine gute Ordnung für ein gelingendes Leben dar. 3 Gedanken dazu. Israel von Gott erwählt aus Liebe. 2. Du und ich von Gott gerufen aus Liebe. 3. Gottes Anruf heute, wie antworten wir, wie antwortest du? Israel von Gott erwählt aus Liebe. Während der Fußball-Weltmeisterschaft, die war ja noch gar nicht so lang her, ja, waren plötzlich viele Menschen Fans von Deutschland, Spanien, Argentinien und so weiter, so lange bis die Mannschaft ausgeschieden ist. Und dann war die Fanschaft meistens gekündigt. So war es auch bei manchen Israeliten. Die dachten, wir sind von Gott erwählt. Darauf können wir uns was einbilden. Zu Jesus kam es ja mal und Jesus sagt, Gott könnte aus den Steinen hier Kinder sich machen. Ja? Das wäre gar kein Problem. Jetzt bildet euch nicht so viel drauf ein. Es ist nicht euer Verdienst. Ihr habt das nicht gemacht. Gott lässt Mose seine Beweggründe wissen. Warum hat er sie erwählt? Meine Jungs oder unsere Jungs, die sind beide Bayern-Fans. Ich bin VfB-Fan. Ich habe zu ihnen gesagt, ihr seid doch nur Bayern-Fans, weil es in der Schule fast alle sind. Nur weil Bayern so erfolgreich ist. Sicherlich auch was dran, ja. Mein Neffe, der jetzt ist 34, der sagt, die lernen es auch noch. Ich war auch mal Bayern-Fan. Bin es heute nicht mehr. Ja. Ja, Gott sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das größte Volk seid. Im Gegenteil. Ihr seid das unbedeutendste aller Völker. Ich glaube, das saß. Ja? Wenn du das hörst, ihr seid das unbedeutendste aller Völker, toll. Ja, wenn man das zu uns sagen würde, ey, Deutschland, das unbedeutendste Volk aller Völker. Und doch habe ich euch erwählt. Trotzdem. Das ist immer das Trotzdem. Gott macht Sachen, habe ich vorhin schon gesagt, die nur Gott machen kann. Und die nur Gott macht. Wir würden es anders machen. Wir entscheiden uns ganz, ganz oft, aber schon mal unterbewusst, für das Schöne, für das Tolle, für das, was Erfolg hat. Gott erwählt ein Volk, das eigentlich unbedeutend ist. Wo man sagen kann, warum gerade das, Mensch? Da gab es doch da schon andere Völker. Nein, das ist Gottes Erwählung, die wir weder nachvollziehen können, noch in Frage stellen dürfen. Das ist Gottes Erwählung, Gottes Idee und Gottes Wille. Ihr habt nicht irgendeine besondere Qualität, die es mir unmöglich gemacht hätte, euch nicht zu wählen. Das sagt Gott hier. Ich habe euch erwählt. Warum? Weil ich euch lieb habe. Auch das, kann man das erklären? Dietmar, kann man das erklären? Warum hast du deine Frau damals, warum hast du dich verliebt? Das habe ich mich auch gefragt. Ist einfach irgendwie da merkst du plötzlich, da ist irgendwie eine Beziehung da tut sich was in dir, weil ich dich lieb habe. Das kann man ganz schlecht in Worte fassen. Gott sagt, ich habe dich lieb. Einfach so, dass du jetzt irgendwas hättest leisten müssen. Obwohl ihr seid, wie ihr seid, können wir hier dazu fügen. Ihr seid das Volk halsstarrig, rechthaberisch. Da waren sie schon eine Weile in der Wüste unterwegs im 5. Buch Mose. Ja? Da hatten sie schon viel mit Gott erlebt, Bund mit Gott und viele Wunder erlebt und auch viele Niederlagen auch wieder. Obwohl ihr ungehorsam seid, bockig, besserwisserisch. Vielleicht kennen wir das auch von unserem Leben. Dass wir oft denken, nee, den Weg gehe ich jetzt nicht, das weiß ich besser. Und merken dann manchmal, dass wir an die Wand rennen. Und ich habe euch auch erwählt, weil ich es euren Vätern, euren Vorfahren versprochen habe. Ich stehe zu meinen Verheißungen. Das ist Gottes Wesen. Bedingungslose Liebe, absolute Zuverlässigkeit. Und es ist auch das, was wir, egal zu wem in der Bibel was gesagt ist, lernen sollen. Wie ist denn Gottes Wesen? Das erkennen wir in all seinem Tun, in seinem Handeln, in seinem Reden. Gottes Wesen ist, er ist absolut zuverlässig. Er steht zu seinen Verheißungen. Er tut, was er sagt. Und bedingungslose Liebe, weil Gott selbst die Liebe ist. Wo gibt es so etwas denn heute noch? Bei Gott. In der Bibel steht, dass er dasselbe ist. Habe ich vorhin schon gesagt, er bleibt dasselbe in Ewigkeit. Auch der er damals war. Wir Menschen sind schnell dabei zu sagen, was geht mir mehr Sau ums Geschwätz von gestern an. Gott macht es nicht. Er bleibt bei seinem Wort. Und deswegen dürfen wir ihn bei seinen Verheißungen auch beim Wort nehmen und sagen, du hast verheißen. Und ich glaube, das ist gerade wichtig in Situationen, wo es uns nicht so gut geht, wo wir nichts mehr sehen, wo wir gar nichts mehr erleben und da sagen, wo ist Gott eigentlich? Wo wir vielleicht in Not sind, wo es uns, wo Leid über uns kommt, wo wir Schmerzen haben. Ich glaube, da dürfen wir uns auch gegenseitig ermutigen. Guck auf die Verheißungen, guck auf das, was Gott sagt und halte dich daran. Weil Gott wird's tun. Gott hält sein Wort. Er befreit sein Volk aus der Sklaverei. Jetzt sind aber auch diese Geliebten, diese befreiten Menschen gefragt. Erkennt, dass euer Gott der wahre Gott ist. Ein Bund, ein Bündnis besteht immer aus zwei Unterschriften. Kenne ich sehr gut, aus meinem Geschäft, wenn ein Darlehensvertrag rausgeht, muss der Kunde unterschreiben, sonst gilt er nicht. Ja? Erst wenn der Kunde unterschrieben hat und das Angebot angenommen hat, dann ist ein Vertrag zustande gekommen. Vorher kann der sagen, ich widerrufe, kann er auch innerhalb von 4 Wochen dann machen, widerrufen, sagen, ich will es doch nicht. Aber wenn es dann die Frist vorbei ist, dann gilt's. Es heißt, ein Vertrag, ein Bund, ein Bündnis mit Gott hat damals und auch heute geheißen, du musst selber unterschreiben. Erkennt ihr, dass ich der wahre Gott bin? Das ist jetzt auf eurer Seite zu tun. Wendet euch zu ihm, hört auf ihn und seid ihm gehorsam. Der Gott, der es unendlich gut mit euch meint, hat euch mit seinen Geboten alles gegeben, was ihr zum Leben braucht. Das war für das Volk Israel damals entscheidend wichtig. Ihr braucht nichts drüber raus. Vorhin haben wir gesagt, Jesus allein ist genug. Ja? Stimmt es? Ist es für uns so? Oder gibt es da noch dies und jenes selbst? Deine Gebote, das, was du uns gegeben hast, das reicht. Die Gebote sollen nicht einengen und beschneiden, wie es manchmal gesagt wird, sondern sie sollen frei zu einem Leben mit Gott machen. Aus Liebe sollen sie befolgt werden. Nicht aus Zwang, sondern weil man erkennt, Mensch, diese Liebe ist so groß, der liebt mich so, Gott hat mich ohne Vorbedingung angenommen. Boah, super, er meint es gut mit mir. Das ist ganz wichtig, diese Grundlage, er meint es gut mit mir. Und er will, dass ich mich auf ihn verlasse, auf das, was er gesagt hat. Gott macht ein Bündnis mit seinem Volk, mit den einzelnen Menschen. Wenn ihr ihm vertraut, dann werden auch eure Nachkommen gesegnet werden. Das bleibt nicht nur bei euch, sondern der Segen geht weiter. Das ist eine riesige Verheißung, die Gott auch hier seinem Volk und jedem einzelnen Menschen in seinem Volk gibt. Gott segnet, das heißt, er beschenkt mit Gutem. Aber auch, wer Gott hasst, wird bestraft und vernichtet. Gott ist nicht der liebe Gott, der weit weg ist und es nicht mehr blickt. Gott ist heilig. Gott ist heilig, das heißt, wir sollen ihm mit Ehrfurcht begegnen. Mit Gott fürchten heißt, wir sollen ihn sehr, sehr ernst nehmen in dem, was er tut und sagt. Und jetzt sind wir dran, du und ich, von Gott gerufen aus Liebe. Gott hat auch uns gerufen. Ich lese aus ganz kurzen Vers, aus 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid anders, denn ihr, ist damals den Christengemeinden geschrieben worden, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das heißt, es gilt auch für uns. Das, was Gott hier sagt, gilt für uns. Du bist gerufen. Damals war das Bundeszeichen die Beschneidung. Heute ist Glaube und Taufe. Mit der Taufe beschenkt Gott uns reich. Ich will hier keine Diskussion über Taufe anzetteln, das bringt nichts. Sondern ich will einfach sagen, die Taufe ist Gottes Geschenk, dass er sagt, ja, du bist von mir voll angenommen. Aber wichtig ist, der Bund kommt nur zustande, wenn beide sich einig werden. Wenn ich sage, jawohl, genau das möchte ich. Das möchte ich annehmen, das möchte ich für mein Leben gelten lassen. Der Grund für das Geschenk der Taufe im Neuen Testament ist, dass Gott nicht ohne uns Menschen leben möchte. Er hat uns zu seinen Ebenbildern geschaffen. Das heißt, wir sind seine Gegenüber und das ist unsere Lebensbestimmung. Unsere Lebensbestimmung ist nicht, reich zu werden. Unsere Lebensbestimmung ist nicht, irgendwo, was weiß ich, was für Erfolge, wenn das dazukommt, super. Alles gut, aber das ist nicht unsere Lebensbestimmung. Die Bestimmung unseres Lebens ist, ihr seid meine Ebenbilder, ihr seid meine Gegenüber. Nur in dieser Beziehung zu Gott kann unser Leben gelingen, nur so. Doch da kam man das dazwischen, was die Bibel Sünde nennt. Trennung von Gott, Versklavung und Unfreiheit auch für uns. Das ist bei uns in unserem Leben genau dasselbe wie damals. Bei den Israeliten. Wie oft sind wir bockig? Wie oft wollen wir nicht? Wie oft haben wir keine Lust auf das, was Gott macht? Aber Gott schenkt uns seine Gnade. Gott sagt zu mir, erwählt, angenommen, durch Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist, darfst du mein Kind sein. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. So ist es. Das ist auch eine klare Aussage im Johannesevangelium. Wir dürfen auch das erleben, durch die Taufe mit Jesus begraben, die Schuld wird abgewaschen. Beim Auftauchen mit Jesus auferstanden zu einem neuen Leben mit Gott. Wir sind in einem neuen Leben. Warum macht Gott denn sowas Verrücktes? Warum macht Gott sowas? Im Predigtext steht die Antwort, weil ich euch liebe und weil ich es versprochen habe. Das ist Gottes Antwort. Spannend war, auch in dieser Predigtreihe auf den Freizeiten, da ging es darum, was hat eigentlich das Allerheiligste mit unserem Leben zu tun. Und da fand ich es spannend, wenn wir jetzt gerade bei Sünde und Schuld sind, Anbetung, die Anbetung ist ganz am Schluss. Am Anfang vor dem Zelt, vor der Stiftshütte, war das Schuldopfer. Ja, da hat man praktisch ein Tier verbrannt für seine Schuld, für die Schuld, die man auf sich genommen hatte, stellvertretend. Und dann kam das Sühneopfer, das heißt, die Schuld ist weggenommen. Und dann ging es weiter, so, jetzt stelle ich mich hin und sage, wer ist Gott und wer bin ich? Das klar zu kriegen, das war dann der nächste Schritt. Und dann kam die Dankbarkeit für das, was Gott an mir getan hat. Und dann sind die Leute ins Heiligtum, die es durften, sind reingetreten und dann standen sie nur noch vor Gott. Und das war die Anbetung. Das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber das hat mir wirklich wieder einen neuen Impuls gegeben. Wie komme ich denn überhaupt vor Gott? Wie stehe ich denn vor Gott? Auch in der Anbetung bin ich da vollkommen unvorbereitet, oder ist das tatsächlich vorher passiert? Gott hat meine Schuld weggenommen. Ich durfte ihm alles für alles danken, was er mir gegeben hat in meinem Leben. Ich durfte wieder klar kriegen, wer ist denn Gott, wer bin ich? Und dann sagen, jetzt ist nur Gott da, der angebetet wird. Gottes Anruf heute, wie antworten wir? Ganz kurz noch. Die Frage an uns heute ist dieselbe wie damals bei den Israeliten. Erkennst du, dass er der wahre Gott ist? Liebst du ihn und lebst nach seinen Geboten oder hast du ihn? Das hat Folgen. Das heißt zum Beispiel, wie können wir nach Gottes Willen leben? Und da war auch für mich eine alte Erkenntnis, die wieder neu klar geworden ist. Wir haben ja manchmal auch so unsere Lieblingssünden und unsere Lieblingsthemen, die uns immer wieder packen. Und da gehört es natürlich auch dazu, immer wieder, wir können es nicht allein tun, aber auch eine Willensentscheidung zu treffen und zu sagen, nee, ich trenne mich davon, ich mache jetzt was anderes, ich beschäftige mich mit was anderem, damit mich das nicht wieder nach unten zieht. Das heißt, für uns ist die Frage, erkenne ich, dass er der wahre Gott ist und erkenne ich, wie ich vor ihm stehe? Und bin ich bereit, mich von ihm verändern zu lassen? Bin ich bereit, auf ihn zu hören? Bin ich bereit, mich auf ihn ganz zu verlassen? Das ist immer wieder die Frage an uns, auch wenn wir schon lange Christen sind. Das ist jeden Tag neu die Frage, die Gott uns stellt. Wie stehst du zu mir? Wie möchtest du mit mir leben? Gott will, dass wir dazugehören, zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde auf der ganzen Welt. Da sollen wir dazugehören, dazu hat er uns erwählt. Er hat uns erwählt als Menschen, mit denen er in einer lebendigen, engen Beziehung sein möchte. Und diese Einladung an uns ist auch heute bedingungslos. Egal wer du bist, wie du dich fühlst, wenn du dich darauf einlässt, dann gilt sein Versprechen aus Vers 12. Das lese ich nochmal vor. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Amen.